Ja, dann wollen wir mal. Ich hatte zu dem Thema vom letzten Mal, da hatten wir unter anderem ISDN und ATM, da habe ich Ihnen nochmal einen neuen Foliensatz in das Campus-System hochgeladen, haben Sie vielleicht schon entdeckt. Und da will ich Ihnen noch ein bisschen mehr zu ATM erzählen, vor allem auch ja, so ein bisschen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, was also die Ausgangssituation vorher war und was dann für Dinge in die Entwicklung von ATM eingeflossen sind. Ich habe dabei im Wesentlichen eine sehr interessante Quelle gehabt, das ist dieses Buch hier. Also, wenn Sie noch mehr über ATM wissen wollen, das ist ziemlich alt, das ist von 96, relativ kurz nach der Festlegung der Standards. Also, da war ATM noch gar nicht besonders groß im Einsatz, als das Buch geschrieben wurde. Aber das sind praktisch die Ergebnisse von ja, jahrelangen Entwicklungen und Standardisierungen und sowas. Und deswegen steht in diesem Buch ziemlich ausführlich drin, ja, wie das Ganze damals abgelaufen ist. Also was man für Vorstellungen hatte. Es ist auch viel darüber drin, was für Wahlmöglichkeiten es gegeben hat. Na, wenn man neu hingeht und so ein Protokoll von Grund auf neu definiert, dann hat man ja erstmal ganz viele Alternativen und muss halt abwägen, was jetzt für die Einsatzzwecke das Beste ist. Und das ist alles schön dokumentiert in diesem Buch. Das ist auch deutschsprachig. Ist im Original ein englisches, aber ist eben 96 in deutscher Fassung erschienen. 95 ist schon das englische Original rausgekommen. Und ja, eine zweite Quelle, die ich noch angegeben habe, da habe ich aber im Wesentlichen nur ein paar Bilder rausgenommen. Das ist dieses Buch Moderne. Das ist kein Buch, das ist eine Sammlung von kurzen Texten, die sich mit allen möglichen Themengebieten aus der Telekommunikation beschäftigen. Das ist eventuell für Sie auch interessant, da mal reinzuschauen, weil im Prinzip ja, eigentlich alle Themen, die wir hier behandeln in diesem Kapitel, in diesem Teilgebiet Telekommunikation, die tauchen da auch alle auf und sind teilweise schön illustriert. Wenn Sie auf diese Webseite gehen, dann sehen Sie so eine Übersicht nach Themen und es gibt dann zu jedem Thema 3 oder 4 PDF-Dateien, die man runterladen kann. Das ist auch irgendwie Teil einer Veranstaltung irgendwo an der Hochschule mal gewesen. Das sind dann Dinge, die dazu führen, dass jemand einen Seminarvortrag über ein bestimmtes Thema halten kann. Und es gibt auch ausführlichere Texte mit sehr langen Erklärungen. Es geht aber eigentlich immer deutlich über das hinaus, was wir hier machen. Ja, also es wird dann sehr genau angeguckt, wie jetzt die einzelnen Protokolle funktionieren. Teilweise wird das Timing betrachtet und so. Aber ist eben, wenn man das Ganze vertiefen will, auch nicht uninteressant. Gut, also gucken wir uns erstmal die Phase an, bevor es losging mit ATM. Es waren ja verschiedene Dienste schon im Einsatz zu der Zeit. Stehe ich hier im Bild. Schieben wir mal hier. Und das Wichtigste war natürlich immer schon das klassische Telefonnetz, was ja im Prinzip in ähnlicher Form auch immer noch da ist. Als wir über ISDN gesprochen haben, da war zwar der Übergang von analogen Telefonservice zu digitalem Telefonservice, aber vom Prinzip hat das ganze ISDN-Netz ja einen ähnlichen Aufbau wie das alte. Also vor allem dieses Prinzip der Leitungsvermittlung, dass praktisch, wenn Sie eine Verbindung irgendwohin aufbauen, die einmalig fest verdrahtet wird, ja, also an den verschiedenen Vermittlungsstellen wird irgendwie über ein Routing ein Weg gefunden und der bleibt dafür die ganze Verbindung durchgehend aufrecht. Und alles, was Sie an Gesprächsdaten über so eine ISDN-Verbindung schicken, nimmt halt immer denselben Weg. Ja, und auch wenn Sie sich ins Internet einwählen über ISDN, ist das dasselbe Spiel. Dem ISDN-Netz ist es egal, ob Sie telefonieren oder Daten verschicken. Ja, wenn Sie telefonieren, werden Ihre Daten digitalisiert und dann im Prinzip genauso übertragen wie die Daten, die bei einer Internetverbindung über ISDN laufen würden. Ja, also das ist der eine Punkt, den es zu dem Zeitpunkt schon gegeben hat, als man über ATM nachgedacht hat. Dann gab es schon Möglichkeiten, dass man PCs über ein Netz verbinden konnte. Da gibt es einmal dieses X25-Protokoll, was in Deutschland als DATEX-P bekannt war. Und das war eben ein paketvermitteltes Datennetzwerk. Das heißt, hier haben wir nicht diese Leitungsvermittlung gehabt, sondern das Ganze hat auf Paketbasis stattgefunden. Das ist auch sinnvoller, wenn man Computerdaten verschicken will, weil es eben nicht darauf ankommt, dass die Sachen zum Beispiel zeitlich in einem Zusammenhang stehen. Ja, wenn Sie telefonieren, dann wollen Sie nicht, dass die einzelnen, wenn es jetzt schon digital ist, dass die digitalen Sprachpakete in umgekehrter Reihenfolge irgendwie beim Empfänger ankommen und dann falsch zusammengesetzt werden, sondern Sie wollen das im Prinzip in Echtzeit haben. Also so wie die Daten bei Ihnen rausgehen, sollen sie beim Empfänger auch ankommen und umgekehrt. Und bei Computerdaten ist es im Prinzip egal. Das heißt, da können Sie auch sowas machen, wenn Sie sagen, ich will eine Datei übertragen von mehreren Megabyte und Sie schicken das los, dann kann es halt sein, dass einzelne Pakete sich irgendwie auf der Strecke überholen. Ja, weil die verschiedenen Pakete unterschiedliche Wege gehen, wenn für jedes Paket eine eigene Route festgelegt wird. Und es muss halt auf Empfängerseite wieder richtig zusammengesetzt werden. Deswegen haben Sie bei Paketvermittlung auch eigentlich immer sowas drin wie Identifizierung für jedes Paket. Wenn Sie also eine längere Übertragung haben, dann geht das los mit einem Paket Nummer 1, Paket Nummer 2 und so weiter. Und das steht in den Paketen drin, welche Nummer das jeweils ist. Und auf der Gegenseite kann es halt anhand dieser Nummern wieder richtig zusammengesetzt werden. Daneben gab es natürlich auch damals schon die Möglichkeit, sich über ein Modem einzuwählen. Ja, ganz in den Anfangstagen haben wir Akustikkoppler gehabt. Das waren so Geräte, die praktisch einen Telefonhörer aufnehmen konnten. Die hatten so große Muscheln, wo genau die Hörer und Mikrofon, wo man das praktisch genau reindrücken konnte und versucht wurde, Geräusche von außen irgendwie ein bisschen rauszulassen. Ja, es gab ja im Prinzip auch zu alten Zeiten nur so 2-3 Standardtelefone von der Deutschen Bundespost und die hatten halt genau die richtige Form, dass das in diese Öffnungen vom Akustikkoppler reinpasste. Danach kamen eben die Modems und das ging dann so bis 56 Kilobit pro Sekunde Übertragungskapazität. Das war dann sehr schnell. Die ersten Modems haben so und die Akustikkoppler, die hatten so 300 Bit pro Sekunde als Übertragungsgeschwindigkeit. Also damit könnte man heute nicht mehr viel machen. Das war damals schon relativ quälend. Die Anwendungen liefen natürlich alle nur im Textmodus, also an sowas wie Webseiten mit eingebauten Bildern oder gar Videos. Da war natürlich nicht zu denken, sondern sie haben halt irgendwelche Textdaten hin und her geschickt. Aber wenn sie das interaktiv gemacht haben, dann war das bei den ganz alten Geräten schon so, dass sie praktisch zugucken konnten, wie die eingetippten Zeichen dann langsam erschienen. Ja, mit einem aktuellen Modem hat man das Problem nicht mehr, wenn man da reine Textinformationen hin und her schiebt. Das funktioniert eigentlich gut. Da merken sie gar nicht, dass es eine Verzögerung gibt. Ja, und ansonsten gab es natürlich die lokale Vernetzung. Es gab im Wesentlichen drei große Standards, Ethernet, Token Ring und Token Bus. Und davon ist heute nur Ethernet übergeblieben, was auch kontinuierlich weiterentwickelt wurde. Also das alte Ethernet konnte bis zu 10 Mbit pro Sekunde lokal weiterreichen. Dann kamen die 100 Mbit Systeme. Und wenn man heute so einen Komplettrechner kauft, hat man in der Regel schon eine Gigabit Netzwerkkarte drin. Ja, muss natürlich dann auch die ganze Infrastruktur anpassen, also man braucht dann auch einen Gigabit-Switch oder Router oder sowas für die Verbindung. Wenn man da einen 100 Mbit Router dazwischen packt, dann funktioniert das entsprechend nicht. Ja, also ein Switch oder ein Hub oder sowas. Ja, und das Dritte, was auch schon verfügbar war für die Datenübertragung, waren eben die Kabelfernsehnetze. Ja, es gab natürlich auch terrestrisches Fernsehen, was über Antenne empfangen wurde. Aber interessant war eben auch das Kabelfernsehen, was ja heute auch als alternative Internet- und Telefonie-Zugangsmethode verwendet werden kann. Aber der Kabelausbau in Deutschland war damals auch schon relativ weit fortgeschritten. Also ziemlich viele Haushalte waren über diese Kabel erreichbar. Ja, also die Sachen waren im Prinzip da und jetzt gab es folgendes Problem damit. Diese vorhandenen Netzwerke, die also schon gute Durchdringung hatten, die sind alle dafür konzipiert worden, jeweils einen speziellen Dienst zu ermöglichen. Also das Telefonnetz, als man da die Verkabelung und die ganzen Vermittlungsstellen und so weiter aufgebaut hat über die Jahrzehnte, hat man immer nur daran gedacht, dass darüber halt telefoniert werden soll und nichts anderes. Ja, und genauso das Kabel-TV-Netz, ist auch nicht so konzipiert gewesen, dass zum Beispiel ein Rückkanal möglich wäre. Also dass jemand am Fernseher irgendwie interaktiv ein Signal zurück zum Sender geben kann. Ja, das waren unidirektionale Broadcast-Netze im Prinzip. Und ja, das heißt, sie haben also viele Netzwerkstrukturen gehabt, die es gleich mehrfach gab, die parallel vorlagen. Na, wenn Sie jetzt ein gut erschlossenen Stadtteil haben, dann war halt in jedem Haus ein Telefonanschluss und ein Kabel-TV-Anschluss. Und man konnte aber diese Sachen nicht vernünftig optimierend verwenden. Ja, es gab ja immer schon so Sachen wie Stoßzeiten oder Spitzenzeiten. Also wenn man zum Beispiel Telefonie betrachtet, das wird eher tagsüber am meisten genutzt, weil dann die Leute arbeiten und die ganzen geschäftlichen Telefonate führen. Und das heißt also, zwischen 9 und 17 Uhr ist im Telefonnetz deutlich mehr los als zum Beispiel um 23 Uhr. Ja, und jetzt könnte man natürlich sagen, gut, wenn in jedem oder fast jedem Haus auch ein Kabelanschluss vom Fernsehsystem ist, dann könnte man hingehen und einen Teil der Telefonate über die Leitungen laufen lassen, ja, um damit ein bisschen Kapazität einzusparen. Aber das funktioniert halt nicht, weil die Systeme erstens nicht miteinander verbunden sind und zweitens auch jeweils nicht in der Lage wären, diese alternativen Dienste anzubieten. Ja, also man kann das nicht umstellen. Das heißt also, so eine Möglichkeit, sich irgendwie gegenseitig Last abzunehmen, ist nicht vorhanden. Ja, im Kabelnetz ist auch eine intensivere Nutzung am Abend zum Beispiel. Und die Zeiten, in denen da wenig Daten übertragen werden, die können halt nicht von irgendwas anderem verwendet werden. Und dann ist es nicht nur so, dass eben die bestehenden Dienste da nicht hin und her geschoben werden können, sondern wenn man darüber nachdenkt, neue Dienste zu planen, ja, Sachen, die es noch gar nicht gibt, wo man aber vielleicht Ideen hat, was man noch irgendwie den Leuten anbieten könnte, dann ist es in der Regel so, dass das über die vorhandenen Netze überhaupt nicht möglich ist. Ja, weil in der Regel die Sachen, die jetzt neu kommen, höhere Bandbreiten verlangen und das funktioniert halt nicht. Ja, also es ist eben der Versuch, wenn Sie sowas wie Video on Demand, wenn Sie das über ein Telefonnetz machen wollten, über ein klassisches, wo Sie also maximal mit einem Modem mit 56 Kilobit pro Sekunde draufgehen können, das wird halt nicht gehen. Das reicht nicht aus für die Übertragung des qualitativ erträglichen Videobildes. Und damit sind also sämtliche bestehenden Netze nicht darauf vorbereitet, dass nochmal irgendwann was Neues kommt. Dann haben die Leute sich zusammengesetzt und gesagt, okay, es wird also in Zukunft eine ganze Reihe neuer Dienste geben und wir wollen natürlich nicht für jeden Dienst nochmal eine komplette Verkabelung der ganzen Welt irgendwie, ja, oder in ganz Europas oder so durchführen, sondern man möchte irgendwas einführen, was dann nicht nur die bereits vorhandenen Dienste unterstützen kann, und zwar alle, sondern was auch dafür gewappnet ist, eben völlig unbekannte zukünftige Dienste auch darüber anbieten zu können. Ja. Und im Wesentlichen ist es so, dass man Dienste halt kennzeichnen kann durch die Bandbreiten, die da auftreten. Das sehen wir nachher noch etwas genauer, kann man so ein bisschen Statistik betreiben. Wenn man jetzt zum Beispiel das ISDN, also das klassische ISDN-Netz, nicht das Breitband-ISDN, sondern das normale Netz nehmen, dann haben sie eben diese Beschränkung auf zwei Datenkanäle mit je 64 Kilobit pro Sekunde. Ja, die können es dann kombinieren auf 128. Aber wenn sie jetzt irgendeinen Dienst verwenden wollen, der vielleicht 180 Kilobit pro Sekunde braucht, dann geht es darüber nicht. Ja, dann müssten sie noch einen zweiten ISDN-Anschluss dazu schalten. Das ist alles nicht besonders flexibel. Und ja, also das soll eben dieses neue universelle Netz, das sollte das ermöglichen. Und die Ressourcen sollten dabei vernünftig verwendet werden. Das heißt also, dass sie verschiedene Dienste gleichzeitig über dieses Netz laufen lassen können und die sich die Bandbreite teilen. Ja, und wenn sie das in der Form irgendwie hinkriegen, dann profitieren sie natürlich davon, Gesundheit, dass sie in den verschiedenen Diensten unterschiedliche Spitzenzeiten haben. Wenn man jetzt also über dieses neue Universalnetz auch die Telefonie laufen lassen, dann hätten wir da wieder von 9 bis 17 Uhr halt die höchste Auslastung. Und in der Zeit kann dann vielleicht nicht viel anderes über das Netz laufen, aber abends können dann andere Dienste besser darüber genutzt werden. Zum Beispiel sowas wie Video on Demand, wo jemand abends um 22 Uhr hingeht und sagt, ich möchte jetzt gerne einen bestimmten Film gucken. Und da zu dem Zeitpunkt eben nicht viel telefoniert wird über das Netz, können dann die dadurch frei werdenden Kapazitäten könnten genutzt werden, um den Leuten individuell ihre Filme nach Hause zu schicken. Dann haben die Leute sich angeguckt, was für Erwartungen haben wir einmal im privaten Bereich und einmal im Unternehmensumfeld. Ja, und im privaten Bereich hat man damals gesagt, okay, also Fernsehen ist eine wichtige Sache, die darüber laufen soll. Einmal das Standard-Fernsehprogramm, so wie es das zu dem Zeitpunkt gab, also Standard-Definition-TV oder ja. Und damals war noch nicht klar, wie HDTV aussehen würde. Heute ist ja HDTV standardisiert, es gibt Geräte dafür, es ist klar, was da passiert. Aber bei der Einführungsphase von ATM hat man nur darüber nachgedacht, dass es das mal geben sollte. Ja, und da war noch nicht klar, was für Auflösungen da unterstützt werden, was für Kompressionsverfahren zum Einsatz kommen, weil das natürlich alles Auswirkungen darauf hat, wie viel Daten tatsächlich übertragen werden müssen, wenn ich jetzt ein HDTV-Programm empfangen will. Ja, und diese Fernsehgeschichte sollte einmal in klassischer Weise möglich sein, also als Broadcast, als Ausstrahlung, die von allen Haushalten empfangen werden kann und eben auch als Video on Demand. Und Video on Demand ist natürlich in dem Sinne dann ein völlig neues Konzept, weil sie dann spontan auf die Bedürfnisse vieler Teilnehmer reagieren müssen und entsprechend sehr viele Daten über das ja, wie auch immer geartete Netz verteilen müssen, was dann vielleicht nur ein einziger Teilnehmer überhaupt auswertet. Ja, es gibt auch neben dem echten Video on Demand, was ja praktisch sagt, ich will jetzt anfangen, einen Spielfilm zu gucken und dann fängt er bei Ihnen halt um 21.15 Uhr an und wenn jemand anders den auch gucken will, dann kriegt er den vielleicht ab 22 Uhr, der muss also zweimal übertragen werden. Neben diesem echten Video on Demand gibt es auch so Zwischenlösungen, die meistens mit irgendwelchen Abo-Systemen verbunden sind, wo im Stundentakt zum Beispiel 20 verschiedene aktuelle Filme begonnen werden und man kann zu jeder vollen Stunde kann man in so einen Film einsteigen. Ja, das ist noch eine Alternative, die aber im Prinzip dann wieder der normalen Ausstrahlung entspricht. Da muss man sich nur über ein Abrechnungssystem irgendwie Gedanken machen und halt für jemand, der einen Film gebucht hat, den Zugriff freischalten. Also im Prinzip wird da ein verschlüsseltes Programm ausgestrahlt, was alle empfangen und der, der bezahlt hat, kriegt halt den Schlüssel, um sich das anzugucken. Ja, dann hat man damals gedacht, dass neben dem Telefonieren, was natürlich eine wichtige private Nutzung ist, dass sich auch das Bildtelefonieren durchsetzen würde. Es gab schon diese einfachen ISDN-Bildtelefone aus dem einfachen ISDN-System. Das ist ja anders gekommen. Eigentlich hat heute niemand so ein klassisches Bildtelefon zu Hause, sondern wenn sowas gemacht wird, dann nimmt man halt Skype oder irgendwas SIP-basiertes. Über die verschiedenen Möglichkeiten, auch wie man so Bildtelefonate und so führen kann, da werden wir auch noch sprechen. Ja, und dann waren noch so Sachen wie Teleshopping, Unterstützung beim Fernstudium, also dass Sie zum Beispiel eine Vorlesung live zu Hause verfolgen können und generell Bildinformationen aus verschiedenen Themengebieten. Ja, also Video war gar nicht so spannend, weil in der Regel schon die Übertragung von hochauflösenden Bildern problematisch war. Ja, wenn Sie also jetzt im Reisemarkt zum Beispiel sich das Hotel genau anschauen wollen mit vielen Beispielbildern, das dauert halt auch eine Weile, wenn die Übertragungsrate nicht besonders hoch ist. Na, also das hat man so als die Erwartungen auf privater Anwenderseite identifiziert. Und auf Seite der Firmennutzer ist von diesen ganzen Punkten eigentlich nur das Bildtelefon besonders wichtig und das Ganze dann auch noch in Verbindung mit mehreren Teilnehmern, also dass man sowas wie eine Bildtelefonkonferenz machen kann. Dann ist ein wichtiger Punkt, dass man, wenn man jetzt ein größeres Unternehmen, eine Unternehmensgruppe hat, die über mehrere regionale Standorte verteilt ist, dass die ihre jeweiligen lokalen Netzwerke zu einem Netz zusammenschalten können. Ja, also heute baut man halt ein VPN auf, ein Virtual Private Network, und damit kann man alle Unternehmensstandorte in einem gemeinsamen Netz zusammenfassen. Und für die Benutzer ist es im Prinzip transparent, ob sie auf einen Server zugreifen, der nebenan im Serverraum steht, oder ob die Kiste drei Städte weiter irgendwo ganz woanders steht. Ja. Und das war eben damals noch nicht so weit verbreitet. Was die Leute damals machen konnten, war, dass sie irgendwie mehrere Standleitungen angemietet haben oder eine besonders dicke oder breite Standleitung für sehr viel Geld und darüber dann über entsprechende Router auch schon so eine Verbindung herstellen konnten. Und das neue Netz soll sowas halt auch bieten, ja, als einen von vielen Diensten. Wenn man sowas hat, ermöglicht das Ganze auch einen gemeinsamen Datenzugriff. Damit ist nicht unbedingt gemeint, dass man jetzt zum Beispiel ein Dokument parallel bearbeiten kann, also dass mehrere Anwender an einem Dokument rumbasteln und direkt mitkriegen, was da passiert, sondern es meint erstmal nur, dass sie zum Beispiel sowas wie ein netzwerkweites Home-Verzeichnis für einen Benutzer haben und es egal ist, ob sie sich in München anmelden oder in Nürnberg oder wo auch immer sie sind und immer Zugriff auf ihre privaten Daten kriegen. Was auch damals schon ein Thema war, war, dass die Leute mehr und mehr zu Teleworkern oder Homeoffice-Angestellten wurden. Und die sollen dann natürlich, wenn sie von daheim aus arbeiten, vollen Zugriff auf alles haben. Dazu gehören dann mehrere Sachen. Einmal wieder die Anbindung an das Computernetz des Unternehmens. Das ist im Prinzip dasselbe wie einfach bei der Verbindung von mehreren Standorten. Dann wird halt mein Büro zu Hause auch ein weiterer Unternehmensstandort. Was da aber auch mit reinspielt, ist, dass man zum Beispiel das Telefon entsprechend umstellen kann und mit seinem Telefonanschluss zu Hause genauso in die Firma integriert ist, als würde man im Büro im Unternehmen sitzen. Ja, also zum Beispiel an einer lokal stattfindenden Telefonkonferenz auch teilnehmen kann. Ja, und dann gibt es noch den ganzen Multimedia-Bereich im kommerziellen Umfeld, wo es im Wesentlichen darum geht, sehr viele, sehr hochauflösende Bilddaten zu übertragen, die auch in einer guten Qualität rüberkommen müssen. Wenn Sie an sowas wie medizinische Unterlagen etwa denken, dass Sie jetzt ein Röntgenbild, was in hoher Qualität eingescannt wurde, dass Sie das schnell übertragen können. Ja. Und dann eben auch entsprechende multimediale Erweiterungen von E-Mail. Ja, also das waren so Dienste, über die man nachgedacht hat, die aber keine ausschließende Liste irgendwie darstellen sollen, weil das Ganze eben so konzipiert sein soll, dass es offen für beliebige andere Dinge ist, die in Zukunft noch kommen könnten. Ja, es ist natürlich klar, wenn man dann irgendwann so eine Vernetzung hat und es gibt da praktisch eine Maximalbandbreite, was über die Verbindungen insgesamt laufen kann, etwa zwischen mehreren Städten, da wird es ja sowas wie ein Backbone geben, dass sie natürlich keine Dienste haben können, die nicht mal durch diese Backbone-Verkabelung durchpassen. Ja? Also wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie irgendwie ein Hyper-TV schaffen mit einer 10.000 mal so hohen Auflösung in X- und Y-Richtung wie heute, das würde wahrscheinlich dann, egal was man sich ausdenkt, also einfach immer die Kapazitäten sprengen und nicht möglich sein. Aber alles, was irgendwie vernünftig definierbar ist, das soll halt möglich sein. Ja, und damit kommen wir zu den Datenraten, die solche Dienste beanspruchen. Und da ist es so, dass man bei jedem Dienst erstmal das Konzept einer natürlichen Datenrate definieren kann. Und da geht es noch nicht darum, was jetzt eigentlich für Informationen später über die Leitungen laufen, sondern es geht darum, was an der Quelle, da wo die Signale erzeugt werden, was da eigentlich überhaupt an Informationsmenge entsteht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu Ihnen spreche, dann ist das eine Information, die mit einer natürlichen Datenrate kommt, weil ich nicht in der Lage bin, meine Stimme in beliebige Frequenzen irgendwie umzusetzen und in der Regel auch nicht mal die mir zur Verfügung stehenden Frequenzen alle ausnutze, sondern eher so ein bisschen monoton daherrede. Aber so kann man eben im Prinzip für alles, was es gibt, eine natürliche Datenrate definieren. Also wenn wir jetzt ein Videosignal hätten, dann würde das zunächst mal bedeuten, dass man sagt, es wird hier keinerlei Kompression oder sowas benutzt, sondern wir haben eine bestimmte Anzahl Bildpunkte und eine Auflösung damit und eine Bildfarbtiefe, ja, die man auch in Bit angeben kann, das hat man auch schon. Und das heißt also, dass pro Sekunde eine bestimmte Menge an Daten anfällt, die eben die natürliche Datenrate ist. In einigen Fällen ist die fest. Hallo? Jo. Also in einigen Fällen ist diese natürliche Datenrate fest, wenn etwa irgendwas wirklich kontinuierlich immer die gleiche Menge an Informationen erzeugt. In anderen Fällen ist es nicht fest. Also beim Telefonieren zum Beispiel, jedes Mal, wenn es zu einer Gesprächspause kommt, wo keiner was sagt, dann sinkt die Datenrate einfach ab, die in dem Moment anfällt. Ja, aber wir betrachten einfach die Maximalwerte, die auftreten können, und das nennen wir dann Spitzenwert. Spitzenwert S, also die maximal mögliche Datenrate. Sie könnten das beim Telefonieren erzwingen, indem Sie bestimmte Art von Musik, die also sehr unterschiedliche Töne permanent erzeugt, in allen Frequenzbereichen, vielleicht auch mehrere Lieder übereinander gesetzt. Wenn Sie das durch ein Telefon durchjagen, dann haben Sie mit etwas Glück wirklich diese maximal auftretende Datenrate produziert und können die dauerhaft aufrechterhalten. Ja, aber im Normalfall ist es eben nicht so, weil man immer Pausen hat. Das heißt also, letzten Endes schwankt die Datenrate immer so ein bisschen rauf und runter zwischen 0, wenn gerade gar keine neuen Informationen anfallen, und diesem Maximalwert S. Und jetzt können wir auch noch einen Durchschnittswert betrachten, und das macht man so, dass man sagt, die Informationsrate, die definieren wir als stochastischen Prozess. Ja, was ist ein stochastischer Prozess? Sie kennen vielleicht Zufallsvariablen aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja, Zufallsvariable ist irgendwas, was praktisch einen beliebigen Wert aus einer Wertemenge annehmen kann, und man kann für die verschiedenen Werte, die da möglich sind, kann man Wahrscheinlichkeiten angeben. Ja, wenn es nur endlich viele Werte sind, kann man jedem Wert eine Wahrscheinlichkeit zuordnen. Wenn es unendlich viele mögliche Werte gibt, dann kann man nur für so Intervalle die Wahrscheinlichkeiten angeben. Und bei einem stochastischen Prozess haben wir im Prinzip eine Zufallsvariable, aber zu jedem Zeitpunkt eine andere. Ja, wenn ich also sage, ich lasse eine Datenübertragung von einem Zeitpunkt 0 bis zu eine Minute später irgendwie laufen, dann kann ich im Prinzip zu jedem beliebigen Zeitpunkt zwischen 0 und 1 kann ich sagen, was hätte ich jetzt hier für einen Wert, ja, und der entspricht eben dem, was bei einer Zufallsvariable rauskommt. Ja, also im Prinzip ein stochastischer Prozess ist einfach eine unendlich dimensionale Zufallsvariable. Und darüber kann man einen Erwartungswert bilden, und der ist praktisch ein Mittelwert. Ja, ein Mittelwert einfach über die ganze mögliche Entwicklung. Und das entspricht auch dem, was man anschaulich darunter verstehen würde unter einem Mittelwert. Also wenn wir etwa sagen, wieder beim Telefonieren, es wird vielleicht zu 80% der Zeit gesprochen. Und während gesprochen wird, braucht man vielleicht auch nur jeweils die Hälfte der maximal möglichen Datenrate. Da müsste man das nochmal miteinander multiplizieren und käme dann auf 40% als Durchschnittswert. Ja. Und jetzt ist es so, dass wir für jeden Dienst, wenn wir also diesen Spitzenwert und den Durchschnittswert haben, dann können wir noch den Quotienten daraus bilden, und das nennen wir Burstiness. Also die Burstiness, das Wort kommt vom Burst. Ja, so ein Burst tritt auf, wenn ich für einen Moment den Spitzenwert annehme, ja, beim Erzeugen meines Signals. Und die Burstiness sagt praktisch, wie oft, nicht wie oft, sondern wie stark dieser Spitzenwert abweicht vom Durchschnitt. Ja, wenn ich also einen Spitzenwert von 100, was auch immer für eine Einheit habe, und einen Durchschnittswert 50, dann hätte das eben eine Burstiness von 100 durch 50, das ist 2. Und man kann das dann so verstehen, je höher dieser Burstiness-Wert ist, desto stärker kann so ein Spitzenwert abweichen von dem, was Sie im Schnitt haben. Und wenn Sie jetzt auch diese Bursts perfekt übertragen wollen, dann hat das eben Auswirkungen, die wir gleich sehen werden. Hier erstmal das Ganze grafisch. Hier sehen Sie den Verlauf von so einem stochastischen Prozess, ja, also auf der X-Achse ist die Zeit abgetragen und auf der Y-Achse das, was da jetzt halt zufällig gerade an Datenrate zu jedem Zeitpunkt anliegt. Und Sie sehen, oben markiert mit S ist praktisch dieser Spitzenwert, der Maximalwert, der angenommen werden kann. Ja, es wird jetzt nicht immer so sein, wenn Sie so einen Kurvenverlauf haben, dass es wirklich oben auch den Spitzenwert erreicht. Der Spitzenwert ist das, was theoretisch maximal möglich ist. In vielen Übertragungen wird dieser Spitzenwert kein einziges Mal angenommen werden. Aber hier haben wir jetzt eine Beispielkurve, wo er eben mal angenommen wird. Und hier unten sehen Sie, es kann auch mal auf ganz Null runtergehen. Drunter fallen kann es natürlich nicht. Ja, es ist immer ein positiver Wert. Und diese Linie, die hier relativ weit unten eingezeichnet ist, das ist eben der Durchschnittswert, der darüber ermittelt wurde. Im Prinzip, wenn Sie sich den Kurvenverlauf angucken, das ist ja sowas wie eine stetige Funktion. Also man könnte praktisch das Integral darüber berechnen und käme dann auf diesen Durchschnittswert. Ja. Gut, und in der Regel hatten wir es damals mit Übertragungsverfahren zu tun, die eine Bitratenbegrenzung hatten. Also wieder im Beispiel der Sprache, für ISDN hat man halt mit der PCM-Kodierung hat man berechnet, dass man 64 Kilobit pro Sekunde braucht, um Sprache in einer bestimmten Qualität eben übertragen zu können. Und jetzt könnte man natürlich hingehen und für neue Dienste auch jeweils so eine maximale Bitrate bestimmen, die man zur Verfügung stellen will. Und dann können zwei Dinge passieren. Ah, das kommt erst auf der übernächsten Folie. Ich gehe da einfach schon mal hin. Es können jetzt zwei Dinge passieren. Sie können entweder sagen, diese Spitzenwerte, die vielleicht relativ selten auftreten, die will ich einfach nicht unterstützen. Ja, das heißt, Sie würden irgendwo eine Maximalbitrate festlegen, die unterhalb von diesem Spitzenwert liegt, der auftreten kann. Und das heißt dann, wenn jetzt in der Übertragung tatsächlich dieser Spitzenwert mal angenommen wird, dann wird irgendwie zusätzliche Information einfach abgeschnitten. Ja, Sie müssen das irgendwie runterbrechen auf etwas weniger Information. Das heißt also, an den Stellen, wo Sie dann so einen Burst haben, da verlieren Sie einfach an Übertragungsqualität. Und die Alternative wäre, dass man sagt, gut, ich will auf jeden Fall immer oberhalb von dem maximal möglichen Wert liegen. Das sieht man hier auf der rechten Seite. Das ist dann für die Qualität optimal, weil wir ja prinzipiell auch mit diesen Burst-Phasen es nicht schaffen, über die zur Verfügung gestellte Datenrate drüber zu kommen. Aber wir haben jetzt natürlich diese schraffierten Bereiche, wo wir also mit der tatsächlich anfallenden natürlichen Bitrate deutlich unter dem liegen, was da reserviert worden ist. Ja, aber wenn wir eine Verbindung mit fester Bitrate haben, dann wird die halt immer zur Verfügung gestellt und ist immer belegt. Und auch wenn wir jetzt da deutlich drunter bleiben oder wenn wir gar auf Null sind, dann ist sie praktisch vergeudet, ist verschwendet. Ja, also kann man dann nichts damit machen. Und wie stark jetzt diese Vergeudung hier ist, das hängt eben ganz wesentlich von dieser Burstiness ab. Ja, wenn wir theoretisch eine Burstiness von nur 1,5 oder sowas haben, dann würde das heißen, der Spitzenwert liegt nur 50% über dem Durchschnitt. Und dann ist das nicht besonders viel, was in diesen schraffierten Bereich reinfällt. Wenn wir aber eine Burstiness von 10 haben, ja, dann heißt das, dass die Ausschläge nach oben beim Burst, dass die praktisch 10-mal so hoch wie im Schnitt, wie im Mittel sind. Und damit würde es bedeuten, wenn man das jetzt anbietet, dass man also durchschnittlich 90% des Kanals einfach nicht nutzt. Ja, aber der hat trotzdem seinen Preis. Wir können halt über was auch immer wir für ein physisches Medium wählen, können wir nicht beliebige Mengen an Daten verschicken. Und wenn wir da einen Kanal drauf etablieren, der 90% einfach ungenutzt lässt, dann ist das nicht sehr effizient. Auf der Folie, die jetzt zwischen den beiden lag, sieht man mal für verschiedene Dienste, wie da dieser Durchschnittswert aussieht und wie der Burstiness-Faktor ist. Ja, das heißt also, Sprache mit 32 Kilobit pro Sekunde, das sehen Sie schon, das ist genau die Hälfte von den 64, die ich eben nochmal für ISDN bei dieser PCM-Modellierung erwähnt habe. Das heißt also, da haben wir eine Burstiness von 2, weil der Spitzenwert eben 64 ist. Dann bei interaktiven Daten, das kann man sich so vorstellen, dass Sie zum Beispiel über eine Datenleitung ein Programm auf einem anderen Rechner verwenden. Ja, das kann grafisch oder auch textmodusmäßig sein. Sie schicken halt ab und zu über die Tastatur oder über Mausbewegungen Informationen durch diese Verbindung zur Gegenseite. Da wird dann irgendwas berechnet und es kommen Daten zurück. Und sowas Interaktives, das ist halt so, dass es in den Momenten, wo Sie da was tun, ja, dass dann sehr viele Daten anfallen, weil zum Beispiel ein kompletter Bildschirm irgendwie aktualisiert werden muss. Wenn Sie so eine Remote-Session haben, wo Sie sich eine fremde Windows- oder Unix-Session von einem anderen Rechner nach Hause holen, dann kann es halt sein, dass Sie gerade ein neues Programm starten und das aktualisiert den kompletten Bildschirminhalt, also tauscht den vollständig aus. Dann muss möglichst schnell dieses ganze Bild übertragen werden und danach gehen Sie vielleicht einen Kaffee trinken und dieses Bild bleibt 5 Minuten stehen. Ja. Das heißt also, da können sehr unterschiedliche Mengen an Informationen rübergehen. Hier wurde jetzt mal angenommen, dass der Mittelwert zwischen 1 und 100 Kilobit pro Sekunde liegt und wir eine Burstiness von 10 haben. Ja. Ich denke, diese Burstiness von 10, dass also die Peaks 10-mal so hoch wie der Durchschnitt sind, damit ist eher die tatsächlich kontinuierliche Nutzung des Systems gemeint. Also nicht das Beispiel mit der Kaffeepause, wenn Sie so eine Session so nutzen würden, dass Sie häufig mehrere Minuten weggehen vom Rechner, kommen Sie wahrscheinlich auf eine Burstiness von 100 oder 1000 oder sowas, ja, wenn Sie da den Durchschnittswert wieder reinrechnen. Ja, Massendaten, da geht es einfach um File-Transfer, Datenübertragungen zwischen verschiedenen Rechnern hin und her, wo Sie halt auch mal Unterbrechungen haben können, weil Sie zum Beispiel was von einem Webserver runterladen, der zwischendurch mal nicht gut erreichbar ist. Da wurde damals angenommen, dass die durchschnittliche Datenrate da so zwischen 1 und 10 Megabit pro Sekunde liegt. Das wird was damit zu tun gehabt haben, wie damals die Serverinfrastrukturen angebunden waren. Ja, also dass sie halt von einem Webserver selbst bei bestmöglicher Anbindung nicht in beliebiger Geschwindigkeit Daten runterladen können. Und da wurde eine Burstiness zwischen 1 und 10 definiert. Dann haben wir Standard-Video zwischen 1,5 und 15 Megabit pro Sekunde. Na, dieses Intervall kommt daher, dass man unterschiedliche Komprimierungstechniken verwenden kann und dadurch halt unterschiedliche Werte entstehen können. Aber im Prinzip, wenn Sie einmal einen Übertragungsstandard festgelegt haben, dann kann man einen genauen Durchschnittswert für so eine Fernsehübertragung angeben. Und da haben wir eine Burstiness zwischen 2 und 3, was wieder was damit zu tun hat, wenn Sie zum Beispiel wenig Bewegung in einem Nachrichtenbild haben, ja, also eine Nachrichtensendung oder sowas, wo der Sprecher die ganze Zeit sitzt und im Wesentlichen nur den Kopf ein bisschen bewegt, da muss nicht viel Videomaterial übertragen werden, weil sie immer nur die Differenz von einem Bild zum nächsten übertragen. Wenn sie hingegen sowas wie ein Fußballspiel übertragen, wo der Blickwinkel der Kamera ständig verändert wird und auch auf dem Spielfeld sich viel tut, oder ein Actionfilm oder sowas, dann haben sie eine hohe, also eine große Menge an Daten, die da übertragen werden. Ja, und da wir ja für den Maximalfall praktisch gerüstet sein wollten, kann daraus dann auch wieder eine relativ hohe Burstiness entstehen. Ja, für HDTV war das Ganze noch rein spekulativ, weil man keine Idee hatte, wie groß eigentlich das Datenvolumen sein würde, was man da übertragen würde. Und ein weiteres Ding, was nicht gekommen ist, High-Quality-Videotelefonie. Also das war damals die Idee, diese Bildtelefone praktisch in einer zweiten Generation mit besserer Bildqualität auszustatten. Aber zu dieser Entwicklung ist es nie gekommen. Für dieses Verfahren hat man mit einer Burstiness von 5 gerechnet, mit einem ähnlichen Argument wie beim Telefonieren. in dieser Videotelefonie steckt natürlich auch das normale Telefonieren drin. Also dadurch haben sie schon mal diese Sprachkomponente, von der wir die Zweierbürstiness schon kennen. Und bei den Videobildern ist es auch wieder so, wenn sie jetzt vor der Kamera des Bildtelefons sitzen, da tut sich nicht so viel. Da haben sie halt die leichten Bewegungen des Kopfes, das kann man ganz gut komprimieren. Und wenn sie dann spontan irgendwelche ungewöhnlichen Dinge am Telefon machen, dann werden halt doch wieder mehr Daten entstehen, die zu übertragen sind. Ja, dadurch kommt es zu einem relativ niedrigen Durchschnittswert, aber einem hohen Maximalwert, also damit verbunden einer hohen Burstiness. Ja, also das heißt, wenn wir jetzt wieder hierhin zurückkommen, letzten Endes sagen uns diese Bilder, alle Verfahren, die irgendwie auf eine feste Bitrate setzen, also einen Kanal zur Verfügung stellen, der immer dieselbe Bitrate anbietet, das wird irgendwie problematisch sein. Gut, dann war zum damaligen Zeitpunkt schon einiges an Vermittlungsverfahren bekannt, was man also theoretisch für dieses neue Netzwerk nutzen könnte. Und man kann die in so einer Skala anordnen. Die sind hier sortiert nach fester Bitrate, das sind die ganz oben stehen, und variabler Bitrate, die ganz unten stehen. Wobei mit einer festen Bitrate eine relativ einfache Ausgestaltung des Protokolls einer Verbindung verbunden ist und mit einer variablen Bitrate natürlich ein Anwachsen der Komplexität. Ja, wenn ich also sowas wie, wenn wir jetzt wieder die feste Bitrate ganz oben, Leitungsvermittlungen nehmen, wenn ich sowas wie einfaches ISDN betrachte und da einen D-Kanal habe, das ist natürlich sehr leicht. Ja, denn diesen Kanal, den baue ich einmal auf, leitungsvermittelt, und ich weiß, dass ich diese 64 Kilobit pro Sekunde, dass ich die dann da immer drüber jagen kann. Ja, das heißt also, was auch immer ich an Informationen darüber schicke, ich kann gar nicht mehr als diese 64 Kbit pro Sekunde reinstecken, und wenn ich sie reinstecke, dann werden die ordentlich übertragen. Jetzt mal von irgendwelchen besonderen Problemen auf der Leitung abgesehen, aber da kann nichts Unerwartetes passieren, mir kann da nichts in die Quere kommen oder so. Solange die Verbindung steht, läuft es perfekt. Das ist auch eine Erfahrung, wenn man sich früher über ISDN ins Internet eingewählt hat und auf einen seinerseits gut angebundenen Webserver zugegriffen hat. Das war wirklich konstante Geschwindigkeit. Das gab es nicht, dass mal 5 Minuten das Netz schnell war und dann war es 5 Minuten langsam oder so. Es war immer gleich. Ja. Und mit Systemen, die halt anders funktionieren, entdeckt man auf einmal, dass es abhängig von der Tageszeit ist oder so, ja, ob Dinge schnell oder langsam laufen. Und wenn ich eben eine variable Bitrate habe, dann heißt das natürlich, auf einem Kanal kann alles Mögliche passieren. Da können mal kleine Mengen an Informationen, mal große Mengen durchgejagt werden. Und das muss alles ja irgendwie organisiert werden. Denn es geht ja auch nicht darum, über eine Leitung jetzt eine einzige Verbindung abzuwickeln, sondern wir müssen das ja irgendwo an Vermittlungsstellen zusammenfassen und dann durch größere Leitungen durchjagen, die zum Beispiel die ganzen Städte verbinden, also so Backbone-Netzwerke. Und dann heißt variable Bitrate natürlich, dass ich ständig irgendwas anpassen muss. Ja, also da entsteht einfach etwas viel Komplexeres. Wir gucken uns ein paar von diesen Beispielen hier an. Also alles, was nicht ausgegraut ist, dieses Frame Relay und Frame Vermittlung, sage ich nichts zu, aber die anderen Sachen, die schauen wir uns kurz an. Ja, also Leitungsvermittlung haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen. Das ist eben das Prinzip, nach dem das klassische Telefonnetz funktioniert, aber auch das einfache ISDN-Netz, nicht das Breitband, sondern das Narrowband-ISDN-Netz. Und das Multiplex-Verfahren, was da verwendet wird, um eben mehrere Kanäle gleichzeitig anzubieten, ist dieses einfache Time-Division-Multiplex. Also es kriegt immer für einen kurzen Zeitabschnitt, wird von einer Verbindung etwas über den breiten Kanal geschickt. Und es ist auch ein Beispiel für diese synchronen Transfers von Daten. Ja, wir haben also eine feste Bitrate, das ISDN-B-Kanal-Beispiel hier, das passt eben genau zu dieser PCM-Übertragung, die wir dort haben für die Gesprächsdaten. Und was auch immer Sie jetzt über so eine Leitung anbieten wollen, egal was das für ein Dienst ist, der muss diese Bitrate verwenden. Also wenn Sie da ein altes Modem dranhängen, man konnte ja, also an ISDN-Anschluss kann man auch Analoggeräte anschließen und damit kann man auch ein Modem dranhängen. Und wenn Sie da ein altes Modem haben, was vielleicht nur 1200 Bit pro Sekunde an Daten erzeugt, dann ist damit trotzdem der ganze B-Kanal belegt. Ja, also es gibt keine Möglichkeit, dass das ISDN-System irgendwie erkennt, aha, hier läuft eine Modemverbindung mit 1200, ich kann aber 64.000, die restlichen 60.000, die nutze ich jetzt für irgendwas anderes. Das geht nicht, weil sie ja eine feste Verbindung geschalten haben zwischen den beiden Teilnehmern und da kann überhaupt nichts anderes rein. Ja, sie könnten praktisch höchstens sowohl auf beiden Teilnehmerseiten könnten Sie irgendwas einbauen, dass Sie neben der Modemverbindung vielleicht noch ein qualitätsvermindertes Telefonat über dieselbe Leitung schicken können. Ja, sowas könnten Sie selber machen. Da würden Sie praktisch Ihre eigene Datenverbindung und Ihre eigene Telefonverbindung, die würden Sie selber multiplexen und das über einen Standard-B-Kanal schicken. Sowas könnte man machen. Aber das ISDN-Netz selber hat keine Möglichkeit, die ungenutzten Kapazitäten für irgendwas anderes zu verwenden. Ja, und das heißt halt insbesondere auch, wenn wir jetzt wieder in der Situation sind, dass wir also das Backbone haben und uns irgendwie die Verbindung von München nach Köln angucken und es laufen gerade 10.000 Gespräche, Telefongespräche zwischen München und Köln, die alle über irgend so ein ganz dickes Rohr transportiert werden, dann ist vielleicht die Auslastung auf jedem dieser Teilkanäle, wo jeweils 64 Kilobit pro Sekunde laufen, ist vielleicht überall nur 10%. Ja, das heißt, von dieser riesigen Informationsmenge, die übertragen werden könnte, darüber wird nur 10% genutzt und trotzdem ist diese Verbindung komplett dicht. Also es kann kein weiteres Gespräch mehr zwischen München und Köln geführt werden, weil die Backbone-Verbindung komplett ausgelastet ist. Okay, also das ist die klassische Leitungsvermittlung. Dann gibt es eine etwas aufgebohrte Version davon, die sich Mehrraten-Leitungsvermittlung nennt oder Englisch Multirate Circuit Switching, MRCS. Da wird im Prinzip dasselbe Multiplex-Verfahren wie bei der einfachen Leitungsvermittlung verwendet mit einer festen Grundkanalrate. Aber wir können jetzt hingehen und sagen, wir schalten mehrere solche Grundkanäle zusammen. Ja, im Prinzip haben Sie sowas in einfacher Form schon bei ISDN, wo Sie Kanalbündelungen machen können. Das ist genau so ein Prinzip. Ja, Sie haben zwei B-Kanäle zur Verfügung und wenn es mal schnell gehen muss in einer ISDN-Verbindung, dann konnte man dynamisch den zweiten Kanal hinzunehmen und für eine gewisse Zeit den halt mitnutzen. Hat dann natürlich auch doppeltes Verbindungsentgelt gezahlt, also doppelten Telefongebühren sind in dem Zeitraum angefallen und wenn es nicht mehr nötig war, hat man den wieder aufgegeben. Und das Mehrraten-Verfahren, das erweitert das Ganze, also dass Sie nicht nur zwei Kanäle praktisch verbinden können, sondern ja so viele wie irgendwie theoretisch zur Verfügung stehen. Und damit geht natürlich schon mal eine Menge mehr. Ja, wenn ich also relativ kleine Grundkanalrate habe, dann kann ich mir damit alles Mögliche zusammenstückeln. Aber letzten Endes bleibt das Grundproblem erhalten, weil ich werde mich entscheiden müssen. Ist das meins? Oh je, das machen wir jetzt nicht. Sorry. Ich mach's schnell aus. Also wir sind zwar ein bisschen flexibler geworden, aber es löst das Grundproblem nicht, weil wir müssen uns immer noch entscheiden, wie sieht diese Grundkanalrate aus. Und je nachdem, wie man das jetzt wählt, läuft man in das eine oder in das andere Problem rein. Wenn ich also sage, ich habe eine niedrige Grundkanalrate, um möglichst wenig Kapazität zu verschenken, dann brauche ich halt, wenn ich irgendwelche Breitband-Dinge übertragen will, brauche ich eine unheimliche Menge davon. Also ich habe irgendwelche Beispiele gesehen, dass man, wenn man bestimmte Grundkanalrate hat, dass man irgendwie 1000 Kanäle zusammenschalten muss, um zum Beispiel HDTV darüber zu übertragen. Ja, das sieht unvernünftig aus. Und andersrum, wenn man sagt, man wählt eine höhere Grundkanalrate, weil man damit rechnet, dass mehr und mehr breitbandige Dienste verwendet werden, dann ist das Problem eben andersrum wieder, dass wir sagen, ja, das Netz soll ja alles übertragen, also es sollen auch die alten Telefongespräche darüber laufen und dann würden diese breiteren Kanäle wieder nicht ausgenutzt werden. Dann haben wir wieder das Problem, ja, dass dieser Peakwert, dieser Burstwert oben, dass der zu hoch ist. Ja, also wie man es dreht, letzten Endes bleibt das Problem, es ist nur ein bisschen abgeschwächt worden im Sinne von, es ist jetzt überhaupt möglich, über diese Mehrratenleitungsvermittlung gleichzeitig einfache und breitbandige Dienste überhaupt zu nutzen. Hier sehen wir ein Beispiel für sowas. Da haben wir ein System, was also mehrere Kanäle zusammenschaltet. Es gibt hier einmal unten so einen ISDN-Multiplex-Anschluss. Ja, das ist praktisch einer von diesen Blöcken. Wir haben ja darüber gesprochen, dieses ISDN-Multiplex besteht aus 30 B-Kanälen und einem aufgebohrten D-Kanal, der also statt den 16 Kbit 64 Kbit hat wie die B-Kanäle. Und das haben wir auch PCM30 genannt, weil das eben 30 PCM-kodierten Gesprächen praktisch entspricht. Und dazu gibt es dann hier noch 7-mal dasselbe, nur dass es nicht mehr in einzelne B-Kanäle unterteilt ist. Ja, diese anderen E1-Leitungen, die hier genannt werden, E1 ist praktisch auch PCM30, aber es ist nicht mehr individuell ansprechbar. Also in diesem Modell könnte man praktisch über so einen Monster zusammengesetzten Kanal, könnte man immer noch 30 separate Telefongespräche über diese einzeln ansprechbaren 30 B-Kanäle laufen lassen. Und diese dickeren E1-Leitungen, die kann man praktisch nur als Ganzes verwenden, ja, um entsprechend größere Sachen darüber zu schicken. Und dann gibt es ganz oben drauf noch einen E4-Kanal. Den haben wir auch letztes Mal auf einer der Folien schon gehabt. Der besteht praktisch aus 1920, ja, also fast 2000 solchen Verbindungen. Und damit kommen wir insgesamt, wenn man das alles zusammenfasst, unten gibt es noch einen 1000 Kilobit Synchronisationsteilkanal. Wenn man das alles zusammenfasst, kommt man auf ungefähr 150 Megabit. Und das ist dann relativ breit. Ja, und über diese Sachen können jetzt halt verschiedene Dinge gleichzeitig übertragen werden. Und es ist eine gewisse Flexibilität da, dass ich sage, auch für künftige Dienste, wo ich noch nicht weiß, wie die aussehen, die werden da vielleicht reinpassen. Na, wenn Sie die Größe von so einem E1-Kanal sprengen, dann kann ich vielleicht immer noch mehrere E1er zusammenfassen, also bis maximal diesen ganzen 8x 2 Mbit. Ja, also jeder E1-Block hat ja 2 Mbit und ich habe insgesamt 8 Stück davon, also komme ich bis 16 Mbit. Und wenn es dann darüber noch hinausgeht, dann müsste man praktisch ganz oben diesen dicken E4-Kanal nehmen, den man nicht weiter aufteilen kann. Ja? Aber letzten Endes ist auch eben dieses Verfahren genauso unflexibel, weil man das auch so betrachten kann, dass man einfach diese hier einzeln aufgeführten Leitungen, dass man die eben parallel alle als separate Anschlüsse irgendwie betrachtet. Ja, die man zwar bei Bedarf zusammenschalten kann, aber trotzdem nicht wirklich flexibel für sehr kleine Sachen nutzen kann oder etwas, was größenmäßig genau zwischen so einem 128 Megabit und einem 16 Megabit Kanal ist. Ja, ich kann ja, wenn ich die E1er alle zusammenschalte, habe ich 16 Mbit und der E4er ist ungefähr 130 Mbit oder sowas. Und wenn ich jetzt 60 Mbit brauche, dann muss ich halt den E4er nehmen in diesem Szenario. Und dann habe ich einmal die restlichen 60 von dem E4er nicht genutzt und unten die sind in dem Moment auch nicht benötigt. Aber sie stehen mir alle zur Verfügung. Ja, das ganze Ding ist mein Kanal und den kann ich nutzen oder nicht nutzen, aber er wird auf jeden Fall reserviert. In dem Moment, wo ich diese Verbindungen aufbaue, muss ich sie halt verwenden und verbrauche damit irgendwie was. Da ist jetzt der nächste Ansatz, die sogenannte schnelle Leitungsvermittlung oder Fast Circuit Switching, FCS. Und die sieht auch wieder ein bisschen wie die einfache Leitungsvermittlung aus, aber hier ist der Unterschied, dass die eigentlichen Netzwerkressourcen, dass die erst dann zur Verfügung gestellt werden, wenn ich sie auch wirklich nutzen will. Das heißt also, ich mache zunächst mal, wenn ich zum Beispiel jemand anrufen will, dann mache ich genauso einen Verbindungsaufbau wie in der normalen Leitungsvermittlung. Das wird aber jetzt von dem Telefonsystem oder von dem Netzwerk so interpretiert, dass es nur ein Bedarf ist, den ich anmelde. Ja, das heißt also, es wird praktisch irgendwo virtuell schon mal eine Leitung für mich geschaltet. Es wird geguckt, welchen Weg kann das Ganze gehen. Und es wird irgendwo vermerkt, dass ich diesen Anspruch habe oder angemeldet habe. Und das heißt also, wenn ganz viele Leute gleichzeitig sich anmelden in dieser Form und sagen, ich will mit irgendwem anders telefonieren, dann wird es irgendwo eine Grenze geben, wo das System sagt, ich nehme jetzt keine weiteren Verbindungen mehr an. Auch wenn im Moment noch niemand die wirklich nutzt. Ja? Aber nach dem Verbindungsaufbau habe ich noch nicht wirklich die Verbindung, sondern es wäre in dem Fall jetzt so, dass erst wenn ich anfange zu sprechen und das Übertragungssystem erkennt, dass also wirklich Daten übertragen werden, dass dann sofort die Verbindung aufgebaut wird. Ja, und weil das Ganze eben irgendwie statistisch analysiert ist und man sagt, ab einer bestimmten Grenze werden weitere Verbindungswünsche nicht mehr angenommen, ist also die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch wirklich in dem Moment, wo ich Daten habe, eine freie Leitung kriege, die ist sehr hoch. Ja, also das wird in sehr, sehr vielen Fällen wird es gut funktionieren. Aber es gibt das theoretische Risiko, dass obwohl ich meine Verbindung angemeldet habe und das System das auch zugelassen hat, dass ich trotzdem in dem Moment, wo ich losspreche, ein Fehlersignal kriege, weil meine Daten nicht übertragen werden können. Ja, das wäre, wenn halt entgegen dem statistisch zu erwartenden alle, die eine Verbindung geöffnet haben, gleichzeitig im selben Moment loslegen und sprechen, dann würde das Ganze scheitern. Ja, und dieses Verfahren kann man jetzt noch mit dem davor kombinieren, ja, wo wir also diese mehreren Sachen zusammengeschaltet haben. Und wenn man das zusammenfasst, also diese verschiedenen Bandbreiten praktisch anbietet und gleichzeitig die immer nur dann nutzt, wenn wirklich Daten übertragen werden, dann kommt etwas raus, was schon ziemlich gut ist. Das ist also effizient im Sinne von Bandbreitenausnutzung oder Nichtverschwendung. Aber es entsteht eine sehr hohe Komplexität, weil für diese ganzen Verbindungen halt immer der Zustand verwaltet werden muss. Passiert da gerade was oder passiert da nichts? Ja, und wenn nichts passiert, dann muss der tatsächlich vorhandene Kapazität irgendwas anderem wieder zugeordnet werden, ja, das gerade das Ganze braucht. Also das hat eine sehr hohe Komplexität und komplex heißt immer teuer. Das heißt, die Vermittlungsstellen, die innerhalb des Netzes die Sachen weiterleiten, die sind sehr teuer in der Herstellung und auch empfindlich, gehen leichter kaputt, weil sie eben komplexere interne Logik haben und machen das ganze Handling von diesem Netz halt etwas schwieriger. Ja, und dann kommen wir an das unterste Ende von dieser Skala. Vielleicht gehe ich nochmal zurück, dass Sie die Folie nochmal sehen. Ja, wir hatten hier ganz oben die Leitungsvermittlung mit einer festen Bitrate und als praktisch totales Gegenkonzept unten die Paketvermittlung mit einer variablen Bitrate. Und Paketvermittlung ist praktisch das, was zum Beispiel im Internet passiert oder in normalen PC-Netzwerken, den man auch auf andere Weise verbinden, aufbauen kann. Ja, und hier ist es eben so, dass wir alles, was wir an Daten haben, in Form von Paketen verpacken und jedes Paket kriegt einen Header, wo eine ganze Reihe von Zusatzinformationen drin sind. Es können Routing-Informationen sein, Dinge, die bei der Fehlerkorrektur helfen. Da steht typischerweise auch drin sowas wie eine Laufnummer, also das wievielte Paket aus einer größeren Übertragung das Ganze ist. In manchen Verfahren steht auch drin, wer der Absender und wer der Empfänger ist, ja, damit das unterwegs zugeordnet werden kann. Weil hier haben wir eben keine Leitungsvermittlung. Es wird niemals echte Verbindung von A zu B geschaltet, sondern die Daten gehen bei A raus und in dem Header steht im Prinzip drin, ich will zu B. Ja, und dann muss über das Netzwerk irgendwie festgestellt werden, wie kriege ich jetzt dieses Paket weiter in Richtung B. Und diese Entscheidung, die kann auch für jedes einzelne Paket neu getroffen werden. Und irgendwann kommt das ganze Zeug bei B eben an, wird da wieder zusammengesetzt und dann war die Übertragung erfolgreich. Ja. Und das heißt natürlich, da kann auch eine Menge schief gehen. Ja, weil vielleicht eine Verbindung, die gerade noch möglich war, also eine bestimmte Route, die gerade noch die ersten 10 Pakete gegangen sind, die ist auf einmal nicht mehr da. Ja, weil irgendwo auf dem Zwischenstück einfach eine Verbindung weggebrochen ist, ein Kabelfehler oder sowas. Und dann muss das Verfahren natürlich ein Rerouting irgendwie unterstützen, also einen alternativen Weg gehen, um die Sachen immer noch zuzustellen. Jetzt kann es auch zu so Sachen kommen, wie dass Pakete sich überholen, weil sie unterschiedliche Wege gehen und die später abgeschickten Pakete haben eine günstigere Verbindung praktisch, eine günstigere Route bekommen und kommen dann vor den älteren Paketen an, ja, also in falscher Reihenfolge. Deswegen brauchen wir an der Stelle in dem Paket auch die Information, das wievielte Paket bin ich eigentlich, damit man die wieder richtig zusammensetzt, weil wenn man die sonst einfach so wie sie reinkommen, aneinander klatschen würde, dann käme halt irgendwelcher Müll dabei raus. Ja, was man typischerweise auch hat, ist, dass man eine variable Paketlänge hat. Also bei IP ist es zum Beispiel so, wenn wir jetzt bei den Computernetzen sind, was wir dann nächstes Semester nochmal ausführlicher kriegen, da können die Pakete sehr, sehr unterschiedliche Größen haben, abhängig davon, was für ein physisches Übertragungsmedium gerade verwendet wird. Und das heißt also, auch wenn Sie jetzt so eine Zwischenstation haben, die in der Lage sein muss, Pakete zu puffern, weil gerade eine Überlastung auf dem nächsten Ausgangskanal ist, ja, dann muss das Ganze sehr flexibel sein, weil ja nicht klar ist, kommt ein kleines Paket oder viele kleine oder viele große, ja, da kann alles Mögliche passieren. Also das ist eben wieder so eine Situation, wo wir sehr hohe Komplexität im Netz haben, wieder verbunden mit entsprechenden Kosten und einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit. Und das Ganze ist schwierig für Echtzeitdienste, wo sie wie beim Telefonieren eine sofortige Übertragung erwarten. Ja, weil dadurch, dass eben die Pakete alle als separate Einheiten behandelt wird, ist nicht klar, ja, ob die pünktlich auf der Gegenseite ankommen werden. Ja, ein Beispiel für Paketvermittlung ist das DATXP-Protokoll, allgemeiner X25 genannt. Aber Sie können auch generell eben IP, ja, das Internetprotokoll, als Beispiel für sowas verwenden, weil IP-Pakete eben genau nach so einem Verfahren übertragen werden. Und damit entstehen natürlich interessante Fragen, weil es gibt ja Voice-over-IP und es funktioniert auch. Also man kann über einen Internetzugang kann man telefonieren. Und wir haben noch einen eigenen Themenbereich später, also nicht heute, sondern irgendwann im Januar dann erst, wo wir uns mit Voice-over-IP beschäftigen und auch eben der Frage, wie begegnet man eigentlich diesem Problem, dass IP prinzipiell gar nicht geeignet ist für sowas. Ja, und dann gibt es eben das ATM. Was zunächst schnelle Paketvermittlung hieß. Es hatte also am Anfang mehrere Namen. Es gab diesen generischen Begriff schnelle Paketvermittlung. Dann gab es irgendwie ATD, wobei AT immer in beiden Varianten für asynchrones Transfer stand. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das D war, aber gab es halt verschiedene Bezeichnungen für. Irgendwann ist ein Standard daraus geworden und dann hat man es ATM genannt und seitdem gibt es nur noch diesen Begriff. Und ATM ist prinzipiell eben auch paketvermittelt, aber unterscheidet sich jetzt von einer klassischen Paketvermittlung darüber, dass das Netzwerk selber nur sehr wenig leistet. Ja, also die Funktionen, die direkt im Netzwerk selber angeboten werden, die sind sehr gering. was etwa so Sachen angeht wie Fehlerkorrektur, ja, und auch das Sortieren irgendwie von Paketen in der richtigen Reihenfolge oder so. Das findet alles nicht innerhalb von ATM statt. Und damit ist es ein sehr untypisches Paketvermittlungsverfahren. Aber dadurch, dass es sich eben beschränkt auf ja, etwas sehr Rudimentäres, kann es höhere Datenübertragungsraten erreichen als eine klassische Paketvermittlung. Weil Sie müssen ja überlegen, jedes Paket, das jetzt über die verschiedenen Zwischenstationen sein Ziel erreicht. Sie haben ja nie eine unmittelbare Verbindung zwischen zwei Punkten, sondern es geht ja über zig, vielleicht hunderte Zwischenstationen. Und an jeder Stelle muss ja so ein Paket genommen und analysiert werden. Und wenn jetzt das Netz vom Prinzip her sehr viele Möglichkeiten bietet, dann kann halt an jedem Punkt sehr viel passieren. Da können Entscheidungen getroffen werden, dass ein Paket verworfen wird, dass es vielleicht in Teilpakete aufgeteilt wird. Bei TCP/IP passiert sowas. Ja, da kommt ein Paket rein und der Punkt, der Knoten, der aktuelle, entscheidet, ich muss das in zwei Pakete aufsplitten und die Pakete separat rausschicken. Und irgendwo anders wird dann wieder die Entscheidung getroffen, ich baue hier mehrere kleine Pakete zu einem großen zusammen. Ja, weil sich zwischendurch irgendwie die physischen Eigenschaften ändern, weil sie einen Übergang von einem Kanal auf den anderen haben, der andere Beschaffenheit hat. Da passieren unglaubliche Dinge. Und je mehr da passieren kann, umso länger dauert es natürlich auch, das auszuführen. Ja, also einfach so ein Knoten, der ein Paket empfängt, analysiert und dann guckt, was mache ich damit, irgendwelche Transformationen mit dem Paket vielleicht durchführt, bevor es dann weiterschickt. Das ist jedes Mal ein Zeitverlust. Und wenn ich also sage, mein System ist total simpel gestrickt, dann habe ich dieses Problem halt nicht. Dann kommt irgendwas rein und es geht wieder raus. Ja, mehr oder weniger sehr schnell. Und was wir hier haben, ist ein asynchroner Betrieb. Das heißt also, Sender und Empfänger können mit unterschiedlichem Takt arbeiten. Das haben wir aber bei jeder Paketvermittlung. Ja, weil wir nur bei leitungsbasierten Verfahren diese synchronen Takte haben. Und das Ganze ist jetzt eben so konzipiert, dass man grundsätzlich jeden Dienst übertragen kann, weil wenn etwas sehr breitbandig ist, dann wird es halt viele Pakete geben, die wir losschicken zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einer bestimmten Zeitspanne. Und ja, wenn wir was Schmalbandiges machen, sind es entsprechend weniger Pakete und dem Netzwerk ist es im Prinzip egal. Ja, das heißt also, auch wenn man in Spitzenzeiten eine hohe Belastung hat, dann steckt das System das weg und es spielt keine Rolle, welche Qualitätsanforderungen so ein Dienst jetzt an das Netzwerk stellt. Ja, es muss nämlich an anderer Stelle geguckt werden, dass solche Anforderungen eingehalten werden. Wie sieht es jetzt aus, wenn wir über ATM eine Verbindung aufbauen? Also es gibt da eine logische Einrichtungsphase und das läuft so ein bisschen wie bei diesem anderen Ding, wie hieß das, was ich Ihnen vorhin, bei der schnellen Leitungsvermittlung. Ja, es ist so, dass man am Anfang auch nur den Ressourcenbedarf anmeldet, den man hat und das praktisch reserviert. Und für den Fall, dass das System glaubt, das ist verfügbar, dann wird es halt akzeptiert und man hat diese logische Einrichtung überstanden. Also man hat im Prinzip eine Verbindung und wenn das System glaubt, es geht nicht, dann wird es verweigert. Ja, das ist natürlich klar, dass man irgendwie sowas machen muss, weil wir ja sagen, das System ist prinzipiell so gedacht, dass man da beliebige Sachen drüber schicken kann. Und wenn jetzt zum selben Zeitpunkt sich alle möglichen Teilnehmer entscheiden, etwas maximal Breites da durchzujagen, dann wird halt irgendwann ein Limit erreicht und dann ist Schluss. Ja, und hier ist es eben auch wieder so, dass wir statistisch vorgehen, wenn wir diese Entscheidung treffen oder wenn das System diese Entscheidung trifft. Es überlegt halt, wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese jetzt angefragte, diese angefragte Verbindung, dass die erfolgreich bearbeitet werden kann. Und wenn die Wahrscheinlichkeit als zu hoch eingeschätzt wird, dass das misslingt, dann wird sie halt abgelehnt. Ja, und so, wie das konzipiert ist, liegt also die Wahrscheinlichkeit oder nicht die Wahrscheinlichkeit, sondern der Anteil der tatsächlich verloren gehenden Pakete liegt zwischen 10 hoch minus 8 und 10 hoch minus 12. Ja, also das heißt eine 0, dann 8 oder 12 Nullen und dann erst eine 1. Das ist so die Größenordnung, das ist also ziemlich wenig. Trotzdem kann es natürlich passieren eben, ja, wenn Sie brauchen halt statistisch gesehen dann nur 10 hoch 12 Pakete da durchschicken, dann sollte eines nicht angekommen sein, aber 10 hoch 12 Pakete sind auch ziemlich viel. Ja, also es kann sein, dass Sie monatelang eine Übertragung laufen lassen müssen, bis Sie die 10 hoch 12 dann irgendwie komplett haben, je nachdem, was Sie da tun. Ja. Und dafür muss also dann eine Möglichkeit bestehen, dass so ein Paket irgendwie ein zweites Mal geschickt wird, aber da kümmert sich nicht ATM drum. Ja, wenn Sie jetzt wieder bei den Computernetzwerken sich das TCP-IP-System angucken, da funktioniert das Ganze so, dass praktisch an verschiedenen Stellen geguckt wird, ob alle geschickten Pakete übertragen wurden und angekommen sind. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss sich jetzt zum Beispiel ein Softwareprogramm, was diese Verbindung nutzt, muss sich nicht darum kümmern, zu sagen, hallo, das Paket ist nicht gekommen, schickt es bitte nochmal, sondern es macht das Netzwerk selber. Ja, es schickt die Daten von alleine neu. Das macht ATM nicht. Wenn ein Paket weg ist, ist es weg. Ja, das merkt ATM gar nicht. Es kriegt auch nicht mit, wenn ein Paket zum Beispiel doppelt zugestellt wird. Ja, oder wenn es an einer falschen Stelle rauskommt. Das sind so klassische Fehler, weil ich glaube, das kommt gleich auch nochmal ein kurzer Blick auf die Header. Wir hatten uns ja diese Header-Felder angeguckt und im Prinzip sagt der Header mir, ja, wo ein Paket hingehen soll. Und wenn ich jetzt einfach einen Bitfehler in der Übertragung habe und ausgerechnet der Header von so einem ATM-Paket kaputt geht, dann kommt es an der falschen Stelle an, ja, beim falschen Empfänger. Und auch solche Probleme können innerhalb von ATM nicht wirklich erkannt werden. Ja, speziell für den Header gibt es zwar nochmal Prüfsumme, aber ich kann ja auch Fehler haben, die Prüfsumme intakt lassen. Da haben wir mal drüber gesprochen, als wir über die verschiedenen Prüfsummen-Sachen gesprochen haben. Man kann nicht alle Fehler irgendwie entdecken und ATM will das auch nicht. ATM will die Sachen möglichst effizient durch die Leitung schieben, ohne zu sehr auf alle möglichen Probleme zu achten. Das heißt also, die Schicht darüber, die nächste Schicht, die praktisch auf ATM dann zugreift, die muss sich um solche Fehlerkorrekturen oder Neuübertragungen oder sowas kümmern, wenn es denn nötig ist. Ja, viele Dienste brauchen das ja gar nicht. Wenn Sie ein Fernsehprogramm angucken und da ist zwischendurch ein Frame, ein Bildframe kaputt, da ist er halt kaputt. Ja, das ist eine 30. Sekunde oder sowas, wo ein falsches Bild im Fernseher angezeigt wird, das interessiert niemanden. Wenn das nicht permanent passiert, dass jeder 10. Frame auf diese Weise beschädigt ist, dann ist es einfach egal. Das kann man nicht mal sehen. Und das heißt also, bei vielen Diensten ist es gar nicht erforderlich. Ja, und bei den wenigen Diensten, wo es also nötig ist, dass alle Pakete exakt irgendwie ankommen, da muss man eben sagen, gut, auf der nächsten Protokollschicht, also eine Ebene höher, da muss einfach darauf geachtet werden, dass das passt. Da werden wir auch Beispiele für sehen. Ja, und wenn die Datenübertragung abgeschlossen ist, dann werden die Ressourcen wieder freigegeben und damit muss es nicht weiter dieser Kanal halt verbraucht nicht weiter Kapazität. Ja gut, das habe ich Ihnen alles schon gesagt. Also anders als bei normalen Paketvermittlungen fehlen eben eine ganze Reihe von Servicefunktionen. Das lese ich jetzt nicht nochmal ab, weil das haben wir schon besprochen. Und entsprechend hat auch der Header einen viel kleineren Aufbau von so einem Paket und der hat auch nur eine eingeschränkte Funktion. Was man über den Header tun kann, ist eine jeweilige virtuelle Verbindung eindeutig zu erkennen. Das bezieht sich aber immer nur auf ein lokales Gebiet. Ja, also wenn ich jenseits von einem Switch irgendwie bin, jenseits von einem ATM-Switch, dann hat der Identifier, den ich da verwende, hat vielleicht gewechselt. Ja, hat sogar mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gewechselt, weil es einfach bedeutungslos ist, ob das dahinter noch anders heißt. Aber wenn ich zum Beispiel sowas wie ein kleines lokales ATM-Netz habe, es gibt nicht nur ATM als deutschland- oder europaweites Netz, sondern ich kann auch in der Firma ein lokales ATM-Netz betreiben. Da würden die Verbindungs-IDs schon eindeutig innerhalb meines Netzes sein, weil die sich alle gegenseitig erreichen können direkt. Ja. Und was der Header auch noch erlaubt, das sehen wir auch noch gleich, ist, dass man mehrere virtuelle Verbindungen mit Hilfe eines sogenannten virtuellen Pfades zusammenfasst und multiplext und über eine dickere Leitung praktisch schickt. Ja, also zu diesen virtuellen Kanälen und virtuellen Pfaden kommt gleich noch ein bisschen mehr. Aber viele andere Sachen, die eigentlich in den Header bei Paketvermittlungen reingehören, die gibt es hier nicht. Also die Folgennummer, das hatte ich schon ein paar Mal erwähnt, dass man weiß, das wievielte Paket ist das eigentlich, das haben wir hier nicht. Was auch typisch ist, ist so eine Information wie ein Bit, was sagt, es kommen noch weitere Pakete. Ja, damit bei einer normalen paketorientierten Verbindung man zum Beispiel weiß, wenn das nicht gesetzt ist, dann bedeutet das, die Verbindung ist beendet. Wenn keine weiteren Pakete folgen, dann ist Schluss. Ja, und dann gibt es auch noch so Bits, die sagen, ich brauche eine Confirmation, ja, dass also ein Paket angekommen ist. Sowas gibt es ja auch nicht. Es wird auch nicht irgendwie was zurückgeschickt nach jedem empfangenen Paket. Ja, im TCP-IP-Protokollen ist es oft so, es wird irgendwas übertragen und dann kommt sofort eine Bestätigung zurück, Paket ist angekommen, schickt das nächste. Und dann kommt das nächste Paket und so weiter. Solche Dinge gibt es in HTML alle nicht. Ja, dann haben wir relativ kleine Datenfelder, 48 Byte sind die groß. Und ich habe das erst entdeckt, als ich mich jetzt nochmal auf diesen zusätzlichen ATM-Teil vorbereitet habe. Diese 48 Byte sind als ganz lustiger Kompromiss entstanden zwischen europäischen und amerikanischen Interessen. Also die Europäer hatten sich eigentlich 32 Byte gewünscht und haben dabei vor allem an Telefonie gedacht, weil das was damit zu tun hat, dass wenn diese Datenfelder relativ groß werden, dann wird irgendwann, warum auch immer, eine Echokompensierung nötig. Also das Problem, was man auch beim analogen Telefonieren schon hat, dass man praktisch das unterdrücken muss, dass man sich nicht selber im Hörer hört und mit einer Verzögerung vielleicht noch. Ja, das kann sich dann so aufbauen. Deswegen gibt es so Schaltungen, die halt eine Echokompensierung machen, also die das einfach unterdrücken. Und die sind wohl wieder aufwendig. Und die haben halt für dieses Verfahren bestimmt, wenn die Datenfelder bis zu 32 Byte nur groß sind, dann ist definitiv keine Echokompensation notwendig. Wenn sie über 64 Byte groß sind, dann braucht man sie definitiv. Und wenn sie irgendwo dazwischen liegen, kann man es nicht genau sagen. Ja, dann könnte es sein, dass es ohne geht oder auch nicht. Und die Amerikaner, die sind irgendwie von einer anderen Richtung gekommen, weil die sowieso eine andere Telekommunikationsinfrastruktur hatten als die Europäer. Die hatten dieses Problem irgendwie nicht und wollten unbedingt was haben, was mindestens 64 Byte groß ist. Ja, und dann war es eben, die einen sagen höchstens 32, die anderen minus 64, das ist nicht vereinbar. Und dann ist als Kompromiss der genaue Mittelwert 48 rausgekommen. Ja, also kann man auch froh sein, dass es nicht was Ungerades ist. So ist das Verfahren entstanden. Insgesamt hat es dann ja doch eine ungerade Länge, weil es kommen ja noch die 5 Byte vom Header drauf. Also dass wir dann 53 Byte für so ein komplettes Paket haben. Also dadurch, dass die Datenfelder klein sind, können wir die Puffer in den Vermittlungsknoten auch relativ klein halten. Ja, zum einen, weil man weiß, wir haben eine feste Größe. Das ist sowieso schon mal wichtig, dass ich nicht beliebig große Pakete erwarten und handhaben muss, sondern die haben immer alle die gleiche Größe. Also kann ich einen Puffer haben, der praktisch ein Array ist, ja, der Platz für eine bestimmte Anzahl von gleich großen Paketen bietet. Und es entstehen in den Warteschlangen auch weniger Verzögerungen. Und damit eignet sich das Ganze eben gut für Echtzeitdienste, für sowas wie Telefonie oder alles, was irgendwie interaktiv ist, wo ich will, dass Dinge relativ bald beim Empfänger ankommen. Ja, und mit dem fest oder dynamisch, da war es eben so, man hätte jetzt natürlich sagen können, die sollen zwar relativ klein sein, die Datenfelder, aber man könnte die ja immer noch dynamisch von der Größe gestalten. Man hätte zum Beispiel sagen können, Die Dinger sind maximal 48 Byte groß, aber wenn jemand ein 8 Byte großes Paket schicken will, soll er es machen. Ja. Und da war eben die Frage, will man es vielleicht dynamisch haben? Und dynamische Pakete würden halt den Overhead minimieren. Da habe ich gleich einen schönen Graph zu, der das veranschaulicht. Ich zeige den mal direkt. Ja. Wir haben jetzt hier praktisch ein System, was eben schon mit diesen 48 Byte großen Blöcken oder Datenblöcken arbeitet. Und hier unten ist aufgetragen auf der X-Achse eine Menge an Informationen, die ich verschicken will. Und wir sehen jetzt diese Zickzack-Kurve hier, ja, die zeigt praktisch an, wie viel Prozent des Kanals sinnvoll genutzt werden. Und es ist irgendwie klar, wenn ich nicht 48 Byte, sondern nur ein Byte verschicken will, dann muss ich ja trotzdem ein ATM-Paket bauen, wo eben 48 Byte für Daten reserviert sind. Da habe ich nur eins drin, also habe ich von diesem Datenteil nur ein 48stel oder 2% ungefähr genutzt. Und das heißt also, dann lande ich hier auf der prozentualen Nutzungsskala irgendwo noch unter 2%, weil ich ja außerdem auch noch den Overhead durch den Header habe. Ja, der kommt ja immer oben drauf. Deswegen komme ich auch oben nicht an die 100% ran, weil ich in jedem Fall den Header dazu setzen muss. Und jetzt kann man schön sehen, wie diese Kurve hier dann zunächst sich Richtung ja, so 92% oder so bewegt, was sie erreicht bei einem Paket, was genau 48 Bytes enthält. Ja, weil zu diesen 48 Bytes, dann fülle ich praktisch den Datenbereich komplett aus und muss dann noch die 5 Bytes vom Header ergänzen, habe also dann 48 von 53 und das ist ungefähr 92%. Ja, und genauso gut ist das für jedes Vielfache. Also wenn ich 96 Bytes verschicken will, die passen genau in zwei ATM-Pakete rein, dann komme ich auch wieder auf diesen Wert. Und immer wenn ich dazwischen bin, wenn ich also nicht genaues Vielfaches von 48 Byte Daten habe, sondern irgendwas dazwischen, dann geht es halt wieder runter, ja, von der Menge her. Und im Vergleich dazu sieht man diese gestrichelte Kurve, die Pakete variabler Länge erlauben würde. Die nähert sich tatsächlich, je größer diese Pakete werden, nähert die sich in 100% an. Na, weil das würde zum Beispiel heißen, wenn ich 10.000 Byte verschicken will, dass ich mir ein Paket bauen könnte mit einem 5-Byte-Header und einem 10.000-Byte-Datenteil. Und dann habe ich natürlich diese 10.000 von 10.005. Das ist ja fast 100%. Na, also deswegen läuft es dann so ab. Ja, und diese gerade gestrichelte Linie, die zeigt eben die optimale Effizienz an, die man erreichen kann, wenn man Pakete fester Größe verwendet. Ja, also das mit dem dynamisch, das hätte eben vermieden, diese Einbrüche in der Zickzackkurve zu kriegen. Also hätte man weniger Overhead gehabt. Und das Feste ist eben nur optimal, wenn man genau ein Vielfaches der Datenblockgröße hat. Aber es ist viel einfacher, Pakete fester Länge zu verschicken. Ja, weil man zum Beispiel nie die Frage stellen muss, wie lang ist das Paket? Das ist einfach klar. Der Standard sagt, das Paket enthält 48 Byte Daten und dann enthält es die halt. Ja, also weil eben bei den meisten Punkten es darum ging, das so einfach wie möglich zu gestalten und so maximal hohe Geschwindigkeiten auch in der Verarbeitung an den ganzen Zwischenstationen zu erlauben, hat man sich für diese feste Größe entschieden und da das so ein bisschen an dem sonst üblichen Paketkonzept vorbeigeht, weil Pakete in den meisten anderen paketorientierten Verfahren eben freie Größenwahl haben, hat man auch gesagt, wir wollen ein anderes Wort für Paket haben und hat es Zelle genannt. Ja, also da kommt dieses ATM-Zelle statt ATM-Paket her. Es ist einfach nur ein Name, der dort definiert wurde. Eine ATM-Zelle ist also ein ATM-Paket, das nicht so heißen darf. Okay, das haben wir uns schon angeguckt. Ähm, Ja, das nächste geht etwas über 5 Minuten hinaus. Dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle die Pause. Ja. Genau. Gut, und dann geht es in einer Viertelstunde weiter, ne?